Ich lese uns den Predigttext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 11. Gott will alle retten. Dort heißt es, ich lese ab Vers 46 schon, einige aber von ihnen gingen zu den Pharisäern und sagten ihnen, was Jesus getan hatte. Da versammelten die hohen Priester und die Pharisäer den hohen Rat und sprachen, was tun wir? Dieser Mensch tut viele Zeichen. Lassen wir ihn so, dann werden sie alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns Land und Leute. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nichts. Es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern weil er in dem Jahr hoher Priester war, weissagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Von dem Tage an war es für sie beschlossen, dass sie ihn töteten. Soweit Gottes Wort. Wie wir auch an den Liedern eben ja schon bemerkt haben und wie wir es uns oft gesagt haben, befinden wir uns wieder in einer Zeit des Nachdenkens, in der Passionszeit. Wir könnten sagen, ist denn das nötig? Sollen wir immer wieder an die Leiden Jesu erinnert werden? Es war doch schrecklich genug, als dass man immer wieder daran denken muss. Es geht nicht darum, dass wir in Traurigkeiten geführt werden über dem Leiden Jesu, sondern darum, dass wir erinnert werden an die Freuden, die durch das Leiden Jesu uns erreicht haben, nämlich das Leben. Und wir als Menschen sind leider vergessliche Leute. Das passiert nicht nur im Alter, wenn man älter wird, dass man nachdenkt darüber, wie heißt der eigentlich? Ja, oder wann hatte der Geburtstag und wie war das mit dem Termin? Sondern das ist ein menschlicher Zustand zu allen Zeiten, dass man schnell eine Sache abhakt, als gewesen, als gut gewesen, war schön, ich bin dankbar, aber nun wende ich mich auch dem Neuen zu. So geht es in der Welt. In der Welt muss man immer wieder bereit sein für den nächsten Schritt, für Neues, für anderes. Nicht nur in der Technik geht alles so schnell voran, dass man hinterherhinkt und dass man möglichst den Anschluss wieder erreichen möchte, sondern auch die Umstände des Alltags fordern uns täglich. Sie sind immer wieder anders. Die Kinder, die vielleicht einen geraden Weg gingen und immer sich einfügten, scheren plötzlich aus. Jetzt müssen wir uns neu auf die Situation einstellen. Mann und Frau, die vielleicht sehr harmonisch miteinander lebten, haben plötzlich einen Streit, den sie bewältigen müssen. Arbeitskollegen, Vorgesetzte sind vielleicht plötzlich an einem Tag ganz anders als gewohnt. Plötzlich wird auch der Mietspiegel verändert. Ich muss mehr Miete bezahlen. Strom wird teurer, Wasser wird teurer und vieles andere auch. Immer wieder neue Situationen, wo wir uns ganz fest hineinbringen, um sie bewältigen zu können und vergessen dabei, was zurückliegend war. Vergessen vielleicht die Segnungen, die wir empfangen haben in ähnlichen Situationen, wo der Herr uns nicht allein gelassen hat, sondern hat uns geführt auf seinen guten, gangbaren Wegen. Und wir freuten uns. Wir sind so beschäftigt mit dem Neuen, dass wir die Substanz der früheren Zeiten, die uns so sehr erfreut hat, oft vergessen. Darum gibt es solche Zeiten wie diese, Gedenkzeiten an die Passion Jesu, an das, was er getan hat, dass er gekommen ist zu retten und nicht zu richten, dass er gekommen ist aufzurichten dein ganz persönliches Leben, dass du aus der Traurigkeit in die Freude kommst, dass du aus der Verzagtheit in den Mut kommst, Schritte zu wagen im Glauben. Wir sollen auf dem Weg durch die Zeit das wunderbare Ziel der Ewigkeit erreichen und das nicht gerade so ächzend und mit heraushängender Zunge, will ich mal sagen, und hinkend, sondern mit freudigem Schritt vorangehen und einmünden dann in die Ewigkeit. Ist es noch bei uns so? Fragen wir uns in dieser Zeit. Gott will retten. Bevor wir mehr auf diesen Text zum heutigen Sonntag eingehen, einige einführende Worte. Der Schöpfer aller Dinge hat uns nicht vergessen. Er hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht übersehen. Er hat mich nicht übersehen. Er hat niemand übersehen und niemand vergessen. An diesem Sonntag, der ja überschrieben ist mit Judika, das heißt, Gott schaffe mir Recht, ein Wort aus dem Psalm 43, soll uns neu deutlich werden, dass Gott uns Menschen zum Recht auf Leben schaffen will. Recht auf Leben. Und zwar nicht das, was Menschen für Leben halten, sondern was wirkliches Leben ist aus der Ewigkeit in der Zeit. Das Leben, das Recht auf Leben, was uns ja genommen worden ist durch den Versucher, der die Menschen versuchte und zu Fall brachte, der den Sündenfall in die Welt inszenierte und die Menschen trennte von dem Vertrauensverhältnis zu Gott. Da schwand das Recht auf Leben. Sünde trennt von dem Recht auf Leben. Aber Gott ist in Jesus Christus erschienen, um uns das Recht auf Leben wieder einzuräumen. Und das kann unser Herz nur froh machen. Jeden Tag aufs Neue. Recht aufs Leben, das soll deutlich werden. In diesem Lied, was auch in unserem Liederbuch steht, hat Walter Schulz es mal so ausgedrückt: Gott liebt diese Welt und wir sind sein Eigen. Wohin er uns stellt, sollen wir zeigen, Gott liebt diese Welt, Recht auf Leben. Und im zweiten Vers heißt es dann noch etwas gesteigerter: Gott liebt diese Welt, er rief zum Leben. Gott ist es, der auch erhält, was er selbst gegeben. Gott gehört die Welt. Gott will also das letzte Wort haben über unserem Werdegang, über den Werdegang der Menschen, die über diese Erde gehen. Er will das letzte Wort haben. Er überlässt das Feld nicht dem Widersacher, dem Satan, der die Menschen ins Verderben zog und das Recht auf Leben absprach. So wie wir das ja heute noch handgreiflich erkennen können bei den Abtreibungen der Kinder, wo man einfach diesen kleinen Geschöpfen das Recht auf Leben abspricht. Das ist der Geist des Satans, der nicht will, dass wir leben. Aber Gott gehört die Welt. Er will, dass wir leben. Darum bekennt David auch im Psalm 139, Gott ist wunderbar. Er hat mich wunderbar gemacht. Das freut meine Seele, dass er mich so herrlich gemacht hat. Und er will mich auch erhalten. Das können wir ganz persönlich auch in dieser Passionszeit neu erkennen. Gott hat dich wunderbar gemacht und er will dich auch erhalten. Du bist wertvoll in seinen Augen. Und nicht nur wir Menschen, sondern die ganze Schöpfung, die Gott gegeben hat, will er erhalten. Er will sie nicht, wie wir im Umgangssprachlichen sagen, den Bach runtergehen lassen, sondern er will sie von dem vergänglichen Wesen erlösen. Im Römerbrief, ich lese uns einige Verse, durfte der Apostel Paulus das auch den ersten Christen schon mitteilen und sagen in Römer 8, Vers 18, ich bin überzeugt, dass dieser Zeitleiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstet. Ja, auch sie soll frei werden. Das ist also der Liebeswille Gottes, warum er in Jesus Christus in dieser Welt erschienen ist. Recht auf Leben, Recht auf Erhaltung des Lebens. Gott liebt dich. Er liebt seine Schöpfung und das darfst du nie vergessen für dich. Es gibt Tage, wo du das vergessen hast. Das sieht man dann an deinem Gesicht. Das sieht man dann an deinem Leben, dass du vergessen hast, dass Gott dich liebt. Aber du sollst es nicht vergessen. Wenn auch im Römerbrief geschrieben steht, der Tod ist die Bezahlung für die Sünde, heißt es aber gleich danach, die Gabe Gottes in Jesus Christus ist nicht nur Leben, sondern ewiges Leben. Das will Gott dir geben. Darin sollst du und ich jeden Tag leben und stehen. Denn es heißt ja auch nicht, Gott hat nebenbei ein Werk getan an uns Menschen, damit wir Hoffnung und Zuversicht auf das Künftige haben, sondern er hat die Welt so sehr geliebt. Seine Schöpfung, dich und mich, seine gesamte Schöpfung geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn und diese Aufrichtung des Lebens glauben, nicht verloren werden, sondern in Ewigkeit Frieden und Freude haben. Ist es nicht das, wonach wir uns sehnen? Täglich wird darüber diskutiert unter den Politikern, wie kann es besser werden? Wie können wir dies und jenes in den Griff kriegen? Wie können wir den Abwärtsgang unseres Lebens beenden oder verhindern und wieder einen Aufwärtsgang einschalten? Weltweit wird diskutiert. Aber die Lösung liegt nur in der Gabe Gottes. Jesus Christus zeigte diesen Liebeswillen des Vaters, den Menschen vom Tod wegzureißen, Recht auf Leben zu geben. Gott schaffe mir Recht. Durch die Aufweckung des Lazarus, das wird in den Versen zuvor beschrieben, wurde ja die Hilfe Gottes eindeutig offenbar. Ein bereits 4 Tage Toter kam wieder zum Leben. Ein hoffnungsloser Fall wurde durch Gottes Hand wieder zum Leben geführt. Eine deutliche Sprache, die dort sagte, der Tod ist verschlungen. Ich gebe Recht auf Leben. Der Tod ist verschlungen. Der Stachel des Todes zur Sünde ist abgebrochen. Die Hölle hat keinen Sieg mehr. Verstehen wir diese Botschaft in der Passionszeit? Daran sollen wir täglich erinnert werden. Die Hölle hat keinen Sieg mehr, sondern sie ist besiegt durch das Werk des lebendigen Gottes. Der Prophet Jesaja durfte das ja schon vorschattend anzeigen, nachdem er auch von diesen apokalyptischen Verhältnissen zunächst redete, die da kommen werden. Aber danach sprach er gleich von dem wunderbaren Sieg der im Lande Israel am Berg Zion errungen werden würde. Und das soll uns trösten. In Jesaja 25, Vers 7 bis 9 heißt es folgendermaßen: Er wird auf diesem Berge zu Jerusalem die Hülle wegnehmen, mit der er alle Völker verhüllt hatte, und die Decke, mit der alle Heiden zugedeckt sind, die gar nicht das Leben erkennen konnten. Er wird den Tod verschlingen, auf ewig. Und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Angesichtern abwischen und wird aufheben die Schmach seines Volks in allen Landen. Denn der Herr hat's gesagt. Zu der Zeit wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns helfe. Und er hat auch geholfen. Das ist bereits schon die prophetische Aussage auf das Kommen Jesu hin, dass er dieses aufrichten wollte, das Recht auf Leben. Nun stellten hier sich die Pharisäer, der hohe Priester, die Schriftgelehrten die Frage angesichts dieses Werkes Gottes: Was sollen wir tun? Sie kamen zusammen, sie sahen, dass hier etwas geschieht, was Menschen hilft und in den Bann dieser Hilfe zieht. Und sie mit ihren religiösen, gesetzlichen Lehren gar nicht mehr beachtet werden. Und sie sannen darüber nach, was sie tun konnten. Sie standen in einem Konflikt. Wenn wir uns zu dieser Kraft und diesem Leben bekennen, dann bekennen wir uns gegen Rom. Dann werden wir vielleicht Schwierigkeiten mit Rom bekommen, mit den Menschen im täglichen Leben. Sie werden uns vielleicht ausgrenzen oder verfolgen. Und sie sprachen darüber, was sie tun sollten. Das Sichtbare ist uns sicherer, so meinten sie. Und so meinen wir manchmal auch. Was wir in der Hand haben, ist uns sicher. Darauf können wir uns vielleicht mehr verlassen, als auf das, was wir nicht sehen. Paulus schrieb einmal auch und sagte: Das Sichtbare ist doch nur zeitlich. Aber das Unsichtbare ist ewig. Ihr müsst euch entscheiden für das Unsichtbare oder weiter für das Sichtbare. Es ist eine furchtbare Situation. Manche sagen mir auch in seelsorgerlichen Gesprächen: Ja, weißt du, dich sehe ich, die Menschen sehe ich, aber Gott sehe ich nicht. Wie kann ich mich denn auf ihn verlassen, den ich nicht sehe? Ich muss mich auf die verlassen können, die ich sehe. Und das Fazit meistens solch eines Gespräches ist, dass die, die man sieht, auf die man sich verlässt, nicht die gewünschte Hilfe brachten. Ja, in dieser Situation standen die Schriftgelehrten auch. Zu wem, zu welchem Königreich halten wir uns nun? Zu dem Kaiserreich Roms oder zu dem Königreich Gottes? Nach der Speisung der 5000, wo Jesus Christus mit 5 Broten und 2 Fischen über 5000 Menschen gespeist hat und es blieben noch viele Brocken übrig, war das Volk davon überzeugt, dass Jesus der König ist, der Messias. Sie wollten ihn zum König machen. Aber was lesen wir dann? Er entwich. Warum? Warum ließ er sich nicht zum König machen? Weil er wusste, dass ein echtes neues Leben und Recht auf Leben im Herzen beginnen muss. nicht in der Orientierung und Sortierung des äußeren Lebens, sondern in der Aufrichtung des neuen Lebens im Herzen. Zuerst muss das Herz gereinigt werden. Zuerst muss das Anrecht des Todes aus dem Herzen des Menschen genommen werden und das Recht auf Leben aufgerichtet werden. Die geistige Führerschaft in Israel war sich da sehr unsicher, auf was sie sich verlassen sollten. Und sie griffen zu dieser Lösung und sagten: Wir wollen lieber den Verursacher unseres Problems aus dem Wege schaffen, als uns Schwierigkeiten in dieser Zeit einzuhandeln, indem wir ihn als den Messias bekennen. Lassen wir ihn so, so sagten sie. Und das ist ja eigentlich ganz erstaunlich, wie sie das erkennen konnten. Lassen wir ihn so, wie er das Gute dort tut. Unter Garantie, die laufen ihm alle nach. Denn was er gibt, können wir nicht geben. Er gibt das, was die Menschen brauchen, was die Schöpfung des Allmächtigen braucht. Sie fallen ihm alle zu. Aber dann kam wieder der sichtbare Vergleich, das Argument: Dann kommen aber die Römer und nehmen uns Land und Leute. Dann kommen die Römer. Wenn ich Jesus bekenne und in dem neuen Leben hier stehen will, dann kriege ich vielleicht Schwierigkeiten. Ich habe dort ein Zeugnis gelesen von einem jungen Mann, der in seinem Berufsleben recht erfolgreich war und der sich in die Tochter seines Chefs verliebt hatte. Und dann verlobte er sich auch mit ihr und er war wirklich über beide Ohren in sie verliebt. Aber dann kam der Tag, wo er das Evangelium von Jesus Christus hörte und erkannte, dass er umkehren muss von seinem natürlichen Leben in das geistliche Leben. Und er erkannte es so deutlich, dass er radikal sich auf die Seite Jesu stellte. Er merkte, dass viele Dinge in seinem Leben nicht recht sind. Er rauchte gerne, so steht es geschrieben, und gab das sofort ab und sagt, das gehört nicht zu Jesus. Wenn Jesus das neue Leben ist, ich Recht auf dieses Leben habe, muss ich dieses ablegen. Und das tat er. Und vieles andere auch. Aber dann kam noch eine schwierige Hürde. Er sagt, wenn Jesus doch mein neues Leben ist, dann will ich mit ihm auch in die Zukunft gehen, die hier auf der Erde für mich noch stattfindet. Und er stellte eine entscheidende Frage an seine geliebte Verlobte. Würdest du mit mir den Weg mit Jesus gehen? Und sie sagte, nein. Das ist nicht mein Weg. Was tat der junge Mann? Er zog den Verlobungsring ab und gab ihr den wieder. Nicht aus Ärger, aber er wusste, Jesus hat mir Anrecht auf wahres Leben gegeben, das darf ich unter keinen Umständen preisgeben oder hindern lassen. Die Verlobung ging auseinander, er sollte eigentlich die Firma seines Chefs, des Vaters seiner Verlobten übernehmen, weil ein guter Arbeiter war und ein Sohn nicht im Hause des Chefs geboren war. Er hatte zwar mit dieser Entscheidung sehr lange zu tun. Es heißt von ihm, dass er 18 Jahre lang diese Braut nicht vergessen konnte und erst nach 18 Jahren ließ er sich in eine Verbindung mit einem anderen Mädchen ein, die dann mit ihm den Weg des Glaubens teilte. Eine radikale Entscheidung. Entschieden für das Unsichtbare, für den Unsichtbaren, aber für das wahre Recht auf Leben. Unser Leben soll doch ein Beispiel sein für die tiefen Wirkung des vom Herrn gesprochenen Wortes. Auch das furchtlose Bekenntnis, so habe ich hier gelesen in einem Buch, schlägt nicht ein, wenn ich das Zeugnis des Wandels dieses Bekenntnis begleitet. Otto Stockmeier ist ja manchem bekannt, der schweizerische Gottesmann. Er pflegte zu sagen, Jünger Jesu leben für Christus. Ihr Leben ist ein Anschauungsunterricht für die Predigt vom Gekreuzigten und Auferstandenen. Erweckte und suchende Menschen brauchen Anschauungsunterricht. Das Leben der Jünger Jesu sollte eine stets neue Bibelübersetzung, ein Brief Christi an die Welt sein, denn der Weltmensch liest keine Bibel. Er achtet auf den Wandel der Kinder Gottes. Er machte deutlich, dass ihm diese radikale Entscheidung nötig ist, um solch ein Brief des neuen Lebens, des Anrechtes auf wahres Leben zu sein, um damit andere darin lesen können und die biblische Botschaft in unserem Leben sehen. Denn sie lesen nicht, und das kann ich auch unterstreichen, was dort Stockmeier sagt, die lesen ja nicht in der Bibel. Vielleicht haben sie verstaubt im Schrank oder auf dem Hängeboden irgendwo eine liegen, aber sie lesen nicht darin. Lesen aber im Leben der Kinder Gottes, die eine lebendige Bibel sein sollen. Die geistige Führerschaft in Israel entschied sich damals für das Sichtbare. Einer soll sterben für das Volk. Ja, und wir wissen, dass die Liebe Gottes dazu drängte, dass einer sterben sollte, nämlich Jesus Christus. Er sagte ja auch im weiteren Kapitel des Johannesevangeliums, soll ich beten, Vater, entlasse mich aus dieser Verantwortung? Nein, darum bin ich ja in die Welt gekommen, dass ich mein Leben für die Menschen lasse und es wieder nehme. Diese prophetische Aussage, die Kaiphas machen musste, weil er gerade hoher Priester war, entsprach dem Willen Gottes. Ein Mensch sterbe für das Volk. Er verkündete den Willen Gottes, ohne dass er sich dessen bewusst war. Er meinte es ja ganz anders. Er meinte ja, wir müssen den Unruhestifter von uns tun. Aber Gott sagt, ja, dazu habe ich diesen geschickt. Ein Mann sterbe für das Volk und nicht nur für das Volk allein, sondern für alle, für die verstreuten Kinder Gottes, denn er will alle zu sich ziehen. Jesus sollte sterben für das Volk. Die Liebe Gottes, sie erzeigte sich ja hier in zweierlei Weise. Einmal darin, dass all das, was Gott in Jesus Christus tat, ganz freiwillig war. Niemand hat ihn dazu genötigt. Er selbst tat es ganz freiwillig. Seine Liebe zu dir und zu mir drängte ihn, dies zu tun, dass einer stirbt für dich, ja für das ganze Volk, für alle Menschen. Jesus sprach von sich auch, darum liebt mich ja mein Vater, dass ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selber. Das ist Liebe. Und es ist auch Liebe unsererseits, wenn wir unser eigen Leben gerne lassen, um das Leben Christi in uns aufzunehmen. Das ist Liebe. Freiwillig das Eigenleben übergeben, um das Leben Jesu zu empfangen. Jesus sagt, ich habe Macht. Ich habe Macht, das Leben zu lassen. Ich habe aber auch Macht, das Leben wieder zu nehmen. Und das Zweite, die zweite Äußerung der Liebe, einmal die Freiwilligkeit, ist das Dienen. Dienen. Liebe ist gepaart mit Dienen. Darum sprach er von sich, der Herr, des Menschensohnes gekommen, nicht, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Oh ja, wir könnten jetzt im Nachhinein sagen, Kaiphas, du hast recht geredet. Kaiphas, du hast Gottes Willen ausgesprochen. Einer sterbe für das Volk und für alle anderen. Hier ist der große Diener, der sein Leben gibt zur Erlösung für viele. Gottes Liebeswille in seinem Sohn wurde ja auch schon durch die Propheten angekündigt, wie Jesaja auch schreiben durfte in Jesaja 53. Gott warf aller Sünde auf ihn. Er trägt unsere Sünde. Er dient. Oder Paulus schrieb im Korintherbrief, Gott hat den, der für uns zur Sünde gemacht worden ist, genommen, der von keiner Sünde wusste, aber er diente. Er nahm unsere Lasten auf sich. Und das sollen wir ja nie vergessen, auch in dieser Passionszeit. Neu erinnert werden daran, damit unser Alltagsleben davon bestimmt ist, mit dem Recht auf wahres Leben. Unser Alltagsleben nicht von den Sorgen wieder eingeholt wird. Oder in den Briefen an Timotheus und Titus schrieb Paulus, Jesus hat sich selbst gegeben für alle zur Erlösung. Jesus hat sich selbst für uns gegeben, auf dass er uns erlöste von aller Ungerechtigkeit. Einer sterbe für das Volk. Diese Loslösung und das Recht damit verbunden auf das Leben wird im Neuen Testament auch in dreifacher Weise beschrieben. Die Errettung, die Loslösung heißt, Gott in Jesus löste uns aus dem Sklavenpool, sündigen zu müssen. Denn Paulus litt ja sehr stark darunter, dass er sagt, ich will nicht sündigen und ich muss sündigen. Wer wird mich von diesem Sklavendienst erlösen? Errettung heißt, du wirst gekauft aus dem Sklavenstand und du sollst jetzt deinem neuen Herrn dienen. Und ein anderes Wort für Rettung bedeutet, du sollst auch keinem anderen mehr dienstbar gemacht werden. Du sollst bei dem einen bleiben. Errettung heißt, du brauchst nicht mehr einem anderen Herrn dienen zu müssen. Du kannst auch nicht zwei Herren dienen. Bleib bei dem einen. Und die dritte Stufe der Errettung heißt, du wirst sogar erlöst aus deinem Zustand, ein Sklave zu sein, und du wirst ein Kind Gottes. Diese Formen der Errettung werden auch im Neuen Testament beschrieben. Und wir dürfen und sollen uns sagen, und das beinhaltet dann den Auftrag, liebe Geschwister und Freunde, den Auftrag in dieser Welt, wenn wir das Anrecht auf das neue Leben für uns in Anspruch genommen haben, dass wir wissen, Gott will alle erlösen. Er will alle erretten, denn er liebt alle. Daran sollen wir denken, auch besonders dann, wenn wir vielleicht für unser Leben mal verzagt sind und das Gefühl aufkommt, ach Gott, will mich gar nicht. Er ist ferne von mir. Nein, Gott will dich, genau dich, aber auch alle anderen. Denn er hat nicht gefallen am Tod des Gottlosen, nicht an der Niederlage des Sünders, sondern er will, dass alle zu diesem neuen Leben umkehren und in der Gemeinschaft mit dem Ewigen bleiben. Das Evangelium ist ausgestreut worden, damit alle, die daran glauben, Juden und Heiden, nicht verloren werden, sondern Leben empfangen. Allen soll geholfen werden. Die Frage ist natürlich, was tun wir? Damals fragten sie sich, was sollen wir tun? Aber dieselbe Frage kann auch an uns gerichtet sein. Wie gehen wir mit dem Angebot des neuen Lebens um? Nehmen wir es täglich noch wahr in dieser Welt? Stimmen in dieser Welt sagen manchmal, im Blick auf die Veränderungen in dieser Welt, dass die Christen vielleicht auch Schuld tragen daran, weil sie nicht im neuen Leben leben. Sie leben im Kompromiss und leisten dadurch Vorschub, der Unglaubenswelt auch sündige Wege zu gehen. Sowas kann man in diesen Tagen auch hören. Wie es mit der gleichgeschlechtlichen eingetragenen Partnerschaft ist. Wer war mit Vorreiter? Waren es nicht die Christen? Die sagen, das ist alles in Ordnung. Na, dann können wir es ja alle machen. Dann ist es ja gut so. Verstehen wir? Christen tragen schon eine Verantwortung in dieser Zeit und sollen sich in der Passionszeit neu besinnen auf das Angebot des neuen Lebens, um darin zu stehen, um dann ein lesbarer Brief zu werden über das neue Leben, wie gut es ist, auf der Seite Jesu zu stehen. Was tun wir mit diesem Angebot? Wählen wir das zeitliche Wohlleben wie damals die Oberschicht in Israel? Oder wählen wir das wahre Leben, selbst wenn wir Anfechtungen im diesseitigen Leben ertragen müssen? Eines ist ganz sicher, Gott liebt dich, er liebt dich ganz und er liebt dich jetzt, am heutigen Tag. Was er tat in Christus auf Golgatha, das tat er für dich, für mich, für uns alle. Der Erweckungsprediger Spurgeon erzählte von einer Begebenheit, wo er eine Schiffsfahrt unternahm und kam neben einem Mann zu sitzen, der ihn unverwandt ansah. Und er reagierte erst gar nicht so darauf. Aber dann hörte er die Ansprache dieses Mannes, der sagt, ich kann es einfach nicht lassen, sie immer wieder anzusehen. Sie sehen so freudig aus. Und er antwortete, ja, das bin ich auch, bin auch freudig. Ab und zu bin ich auch mal das nicht. Der Mann sagte, ja, aber ich weiß von Freudigkeit nicht zu viel. Denn wie kann man denn eigentlich freudig sein in dieser Welt, wenn sogar die besten Menschen, von denen man Gutes hält, Böses tun? Wenn man immer wieder enttäuscht wird. Und wenn ein Mensch hinblickt auf das, was er getan hat, und denkt dann an seine Verantwortung vor Gott, so muss ihn doch das bekümmern. Wie kann man denn da freudig aussehen? Spurgeon erwiderte, nun, das bekümmert mich nicht sehr. Denn die Tatsache, dass alle meine Sünden einem anderen gehören und dass die guten Werke, durch welche ich zum Himmel gehe, schon vor Jahren von einem anderen getan worden sind, Das macht mich froh. Da sagte der Mann: Darf ich Sie fragen, was Sie damit meinen? Ein anderer die Sünden getragen und Werke wurden bereits schon getan, in die sie hineingezogen worden sind? Er sagte: Nun, ich nehme an, Sie wissen, dass Jesus Christus der Stellvertreter seines Volkes ist, dass er dessen Sünden auf sich genommen hat und dass die, welche an ihn glauben, keine Sünde haben. Wenn nun ihre Sünden auf Jesum gelegt sind, so macht sie das selig, was Christus getan hat. Und dann werden sie auch froh. Ich denke, das ist deutlich, was damit gemeint ist, auch für unser Leben. Anrecht auf das wahre Leben. Lesbarer Brief über das wahre Leben. Das sollen und dürfen wir täglich sein. Und die Passionszeit will uns daran erinnern, dass Christus geopfert wurde für das Volk und für alle, die an ihn glauben. Einer sollte, musste und wollte sterben für alle. Einer ist in den Riss getreten für dich und für mich. Und so wird auch in einem anderen Lied, und das will ich zum Schluss noch zitieren, von Hedwig von Redern gesagt: Jesus sucht dich. Lass dich doch finden. Lass dich retten. Komm herzu. Lass dich heilen. Lass dich verbinden. Komm. Beim Heiland, da ist Ruhe. Da ist Friede für die Seelen, die in Hass und Not der Welt sich vergebens mühen und quälen, von des Satans Netz umstellt. Jesus sucht dich, voll Erbarmen, voller Liebe ist sein Herz, und er steht mit offenen Armen. Dass du zögerst, macht ihm Schmerz, denn du fehlst ihm. Sein Verlangen steht nach dir und deinem Glück. Flieh die Mächte, die dich zwangen, kehr zu deinem Herrn zurück. Einer sollte sterben für das ganze Volk, damit das ganze Volk und alle, die an diesen glauben, Anrecht auf ewiges Leben haben. Und das möge der Herr uns neu verklären in dieser Passionszeit, dass wir dazu stehen, dass wir es einnehmen und uns radikal auf die Seite dieses Lebens stellen.